Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schönen guten Morgen. Mein heutiger Gast ist Turit Fröbe. Sie ist Architekturhistorikerin und Urbanistin. Wenn sie durch die Stadt läuft, dann wird ihr Blick magnetisch angezogen von allen möglichen Bausünden. Aber über die Jahre hat sie die anscheinend lieben gelernt. Herzlich willkommen, Frau Fröbe.
Hallo, ich grüße Sie.
Gehen Sie gern in Baumärkte?
Gar nicht.
Aber für Recherchezwecke schon, oder?
Ich habe so eine richtige Baumarktphobie, muss ich gestehen. Es wäre schon interessant, dort mal wirkliche Studien zu betreiben.
Da könnte man Studien betreiben, zu was?
Naja, in den Baumärkten kann man sehen, was alles angeboten wird zur Verschönerung.
Zur Verschönerung oder zur Verschlimmbesserung?
Na, wie man es nimmt. Also niemand verschlimmbessert ja absichtlich sein Haus, sondern die Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer machen das ja, um ihr Haus zu verschönern. Das liegt ja immer im Auge des Betrachters.
Eines der Lieblingsthemen der Architekturhistorikerin und Urbanistin Turit Fröbe, das sind die Bausünden. Bleiben wir gleich mal bei dem Begriff. Sind Bausünden immer misslungene Verfehlungen oder was bedeutet dieser Begriff für Sie?
Also für mich hat der Begriff eine andere Bedeutung. Im Volksmund meint man damit also das Hässliche, das, was aus der Reihe springt, was aus der Reihe tanzt, was ausschert. Ich habe Bausünden im Laufe der letzten 20 Jahre zu schätzen gelernt. Ich habe aber auch meine eigenen Bausünden. Ich habe einen eigenen Wertekanon. Also das, was üblicherweise als Bausünde angesehen wird, das ist in meiner Wahrnehmung recht hoch geschätzt.
Mhm. Nämlich?
In der Reihenfolge kommt die gut gemachte Bausünde direkt hinter der guten Architektur bei mir. Also ganz oben steht die sehr gute Architektur, dann die gute Architektur und dann schon die gute Bausünde. Dann irgendwann die mittelmäßige Architektur, die schlechte Architektur und ganz unten die schlechten Bausünden. Das ist eine eigene Kategorie, die unterscheide ich sorgfältig.
Was ist denn die gute Bausünde?
Ja, die guten Bausünden sind die, die so richtig aus dem Rahmen fallen, bei denen man sofort wach ist, bei dem man sieht, dass so ein Gestaltungswille, eine Ambition vorhanden war, dass sie in Farbe, Kubatur, Material nicht in den Kontext passen. Und meistens sind sie auch nur aus der Mode gefallen, also waren sie vielleicht sogar mal geschätzt, sind aber heute nicht mehr modern.
Und nehmen wir mal als Beispiel dieses Einkaufszentrum Alexa am Berliner Alexanderplatz. Viele finden das abgrundhässlich, grauenhaft, Art Deco in rosa Beton. Ist das für Sie eine gute Bausünde?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Bausünde in meinen Augen. Da sieht man wirklich, dass sich die Erbauer was gedacht haben. Also dieses Gebäude sollte ja gar nicht schön sein. Es sollte auffällig sein. Es sollte den Betrachter anspringen. Es sollte auffällig sein. Und das ist gelungen. Also dieses Gebäude hat eine unglaubliche Bildqualität. Ich behaupte, wer diese Shopping Mall einmal gesehen hat, kann die für immer verorten. Man weiß immer, dass sie am Alexanderplatz in Berlin steht. Und das ist ja etwas, was sehr, sehr wenig Architekturen heute noch können. Also wenige Architekturen haben diese Bildqualität und diese Wiedererkennbarkeit.
Mhm. Sie haben ja auch ein Buch geschrieben, Die Kunst der Bausünde. Da würde sowas dann reinfallen, ja?
Genau, da nutze ich tatsächlich in dem Fall auch Alexa, um die gute Bausünde zu erklären.
Und was sind im Gegensatz jetzt dazu schlechte Bausünden?
Das sind diese Investorenarchitekturen sind es meistens, die vollkommen austauschbar sind und zu Hunderten, Tausenden, Zehntausenden unsere Städte zu Einheitsbrei verwandeln. Also diese lieblosen Banalitäten, die überall an allen Ausfallstraßen, an allen Ringstraßen entstehen und die es dann wieder erforderlich machen, dass wir so Landmark-Architektur brauchen, um die Städte unterscheidbar zu machen.
Ja, ich habe bei Ihnen diesen schönen Satz gelesen, das Auge rutscht daran ab.
Ja, genau. Also man kann sich bei diesen schlechten Bausünden, ist es so, da kann man, wenn man sie im Einzelnen betrachtet, sich gar nicht so wirklich drüber aufregen, weil es eigentlich keinen richtigen Ansatzpunkt gibt. Wie gesagt, das Auge rutscht ab.
Bausünden kann man ja ästhetisch begründen oder weil das Gebäude einfach nicht funktioniert. Aber der Begriff wird ja auch gern als politisches Schlagwort benutzt, um unerwünschte Bauten in den Innenstädten abzureißen zum Beispiel. Betrachten Sie Gebäude und Bausünden also vor allem unter diesen ästhetischen Gesichtspunkten?
Ich betrachte sie schon unter ästhetischen Gesichtspunkten, aber ich plädiere wirklich dafür, für diese gut gemachten Bausünden zu schützen, weil sie selten sind. Also gut gemachte Bausünden sind fast so schwer zu finden wie gute Architektur. Wir brauchen sie, um unsere Städte ja unterscheidbar zu machen bei diesen ganzen Banalitäten, die entstehen. Und ich versuche dazu aufzurufen, sich nicht darüber aufzuregen, über das, was schon da ist, sondern lieber sich auf das zu konzentrieren, was man verhindern kann.
Aber ich hätte doch zum Beispiel anstelle des Alexa da lieber eine schöne Architektur als eine, bei der ich jedes Mal denke, sieht grauenhaft aus.
Natürlich, also das...
Ein Unikat,
das muss ich
toll,
vielleicht, aber... Das muss ich vielleicht noch dazu sagen, mein eigentliches Ziel ist die gute Architektur. Also ich kämpfe auf allen Ebenen für eine qualitativ hochwertigere Baukultur. Ich mache das natürlich mit den Bausünden auch, um so ein bisschen zu pieksen, um Bewusstsein dafür zu schaffen, wie unsere gestaltete Umwelt aussieht.
Ja, und das haben Sie eben auch deutlich gemacht in einem anderen Buch, am Beispiel der Eigenheime, eigenwilligen Eigenheimen. Denn am lebendigsten sind die Bausünden dort. Turit Fröbe hat Ihnen ihr jüngstes Buch gewidmet. Und wer mit offenen Augen durch die Gegend läuft, der kann die Häuser eigentlich überall entdecken. In Berlin genauso wie in Dorsten, in Wiesbaden wie in Michendorf. Also eine Art Ritterburg in Bad Saarow. Ein Alpenchalet am Stadtrat von Berlin, ein Haus wie ein Schloss an einer Ecke in Michendorf. Das sind auffällige Bausünden, Häuser, die auf den ersten Blick ja irgendwie eigentlich woanders hingehören. Was drücken die Besitzerinnen, die Besitzer damit aus?
Ja, das ist auch eine meiner interessantesten Erkenntnisse eigentlich. Ich plädiere eigentlich dafür, diese Bausünden im Eigenheimbereich nicht als Bausünden zu titulieren, sondern ich versuche sie als Street Art zu begreifen, weil sie in der Regel eine Message in den Außenraum transportieren. Sie zeigen eigentlich, was das Haus lieber wäre. Das betrifft diese ganzen Gebäude, die umgeformt wurden nachträglich. Da wollen plötzlich ein Fachwerkhaus sein oder das eine will eine Villa sein. Das nächste wäre vielleicht lieber ein Mississippi-Haus oder diese Architekturen zeigen, wo sie lieber stünden. Und manchmal drücken auch die Eigenheimbesitzer ihre Hobbys damit aus.
Vor allen Dingen in den Vorgärten, ne?
Ja, auch tatsächlich an den Fassaden und in den Vorgärten. Es hat sich insgesamt ein bisschen verändert. In den letzten 20 Jahren ist diese Tendenz weg von der Fassade gegangen, hin Richtung Vorgarten, auch Richtung Zaun und Mauer. Die Kreativität hat sich etwas verlagert.
Aber woher kommt dieser Drang vieler Hausbesitzer, es jetzt nicht bei einer soliden Architektur und Ausstattung des Hauses zu belassen, sondern da alles Mögliche drumherum und drauf zu packen?
Ja, es ist diese Individualisierung, die in der Gesellschaft sowieso vertreten ist. Es ist unterschiedlich. Es gibt Regionen in Deutschland, die nicht so anfällig sind. Baden-Württemberg zum Beispiel. Es ist ja so eine ganz klassische Häuslebauerregion. Da habe ich gedacht, das muss eigentlich voll sein mit Bausünden im Eigenheimbereich. Aber da sind die Menschen relativ verhalten. Da gibt es Bausünden, also immer mal Einzelne, die ausscheren. Aber die Nachbarn ziehen nicht nach. Es gibt also Regionen in Deutschland, da weiß ich, wenn ich eine Bausünde gefunden habe, dann ist ein ganzes Nest da. Dann ruft so eine Bausünde auch Reaktionen in der Nachbarschaft hervor. Die Nachbarn, die legen nach und setzen was drauf, setzen ihre Visionen und Wohnwünsche und Lebensträume an die Fassade. Und das ist aber nicht in allen Regionen gleichermaßen.
Ja, sind das Mittel, um sich abzugrenzen?
Es geht um Abgrenzung. Ich glaube aber auch, dass es damit zu tun hat, dass diese Mittel der Architektur, die im Moment zur Verfügung stehen, warum auch immer, so trostlos eigentlich sind. Diese ganzen Fertighäuser, die von der Stange angeboten werden, dass sie alle nach Individualisierung rufen, weil sie einfach nicht mehr mitgedacht wird im Siedlungsbau.
Und doch finden die Hausbesitzer selbst, die sich vielleicht gerade mal ein Fertighaus leisten können, das, was Sie jetzt als Bausünde bezeichnen, ja gerade schön. Sie wollen es und dann vielleicht obendrauf noch besonders schön machen. Oder wissen Sie es einfach nicht besser?
Beides. Also es fehlt in Deutschland baukulturelle Bildung. Das kann man auf jeden Fall konstatieren. Es ist ein ganz neues Feld im Prinzip in Deutschland. Es ist lange, lange Zeit ignoriert worden oder auch wirklich politisch nicht gewünscht worden. Es ist eigentlich mein Hauptarbeitsfeld, die baukulturelle Bildung, muss ich dazu sagen.
Da kommen wir auch noch drauf.
Und,
keine Sorge.
Man sieht tatsächlich daran, wie die Menschen wohnen, wie sie ihre Balkone gestalten, wie sie ihre Vorgärten und Hausfassaden gestalten, sieht man auch diesen Mangel der baukulturellen Bildung. Aber ich werte das eigentlich in dem Sinne nicht. Ich finde das tatsächlich charmant, weil sie es einfach nicht besser wissen können. Ich würde mir aber natürlich wünschen, dass sich Architektinnen und Architekten dieses Feld des Einfamilienbaus, auch des Fertighausbaus, sehr, sehr stark zurückerobern und dass sich da was verändert.
In Ihrem Buch über die eigenwilligen Eigenheime, das ich gerade schon angesprochen habe, da zeigt Turit Fröbe jede Menge Fotos von Eigenheimen und darunter stehen dann Zeilen, Ich lese mal welche vor. Ein Haus wie eine Sehstörung. Sakrales Parken. Säulen gehen immer. Oder im Zweifelsfall können Sie auch mal einen Jalousiekasten tragen. Meinen Sie das eigentlich ernst oder ironisch?
Beides. Also ich glaube, je nachdem, an welchem Tag Sie mich fragen, kriegen Sie da eine andere Antwort. Also die Ironie ist immer ein bisschen mit dabei. Also es hilft, Humor hilft. Das ist meine ganz wichtige Erkenntnis in der Arbeit mit den Bausünden. Aber das ganze Buch ist natürlich mit einem Augenzwinkern geschrieben, aber es ist auch sehr, sehr ernst gemeint. Also das hat tatsächlich einen sehr ernsten Hintergrund.
Klingt aber trotzdem ein bisschen spöttisch. Also Geschmacksurteile sind ja eine heikle Gratwanderung. Man kann auch sagen, das ist jetzt elitär und abwertend.
Aber ich treffe überhaupt keine Geschmacksurteile, sondern ich beschreibe, was ich sehe. Und ich versuche gerade nicht zu werten. Also ich gehe eben ausgerechnet nicht despektierlich dran, sondern eigentlich mit einem sehr, sehr großen Verständnis für die Bauherren und auch mit dem Aufruf, genießt es. Schaut es euch an, öffnet die Augen, guckt nicht dran vorbei. Das Schlimmste, was man Architektur antun kann, ist das Wegsehen. Und wie gesagt, für mich sind das keine Bausünden in dem Sinne. Ich verwende diesen
Begriff. Steht aber auf jedem Ihrer Bücher.
Ja, ich verwende diesen Begriff, weil ich mich damit verständlich machen kann. Aber das beschreibe ich eben in all diesen Büchern und das kann man durchaus ernst nehmen, dass ich ein großes Herz entwickelt habe und dass sie in der Wertschätzung recht weit oben stehen. Und es gibt sehr, sehr, sehr viel Schlimmeres als Bausünden für mich in der Architektur.
Aber Sie fragen die Eigenheimbesitzer ja nicht, ob sie die Häuser fotografieren dürfen. Sie machen das im Vorbeigehen, mehr oder weniger inkognito. Und dann veröffentlichen Sie die in Büchern oder eben auch in Postkartenkalendern. Kommen da nicht mal böse Briefe von den Besitzern, von den Bauherren?
Ich habe tatsächlich zweimal eine böse Reaktion bekommen. Das konnte ich entschärfen. Es kommen auch total positive Reaktionen. Also mir schicken auch Menschen ihre Bilder und fragen, wie wir das einrichten könnten, dass ins nächste Buch ihr Gebäude reinkommt. Oder haben sich auch schon Menschen bei mir gemeldet, deren Haus abgebildet ist und die das als Ehre verstanden haben, nachdem sie das Buch gelesen hatten, weil ich eben nicht despektierlich dran gehe, sondern zeige, dass diese Gebäude tatsächlich Teil unserer Baukultur sind und ich möchte tatsächlich auch, dass sie als Teil unserer Baukultur verstanden wissen.
Als Journalistin würden mich natürlich die Geschichten hinter den Häusern dann interessieren, die Sie dort vorstellen. Also warum sieht man einem Vorgarten an, dass der Besitzer Eisenbahnfan ist oder dass er Thailand liebt oder süchtig ist nach amerikanischen Fernsehserien? Das wäre doch auch spannend, das deutlich zu machen, was ist da eigentlich hinter den Gardinen?
Natürlich, aber ich finde es auch schon spannend, dass viele von diesen Bausünden auch so schön selbsterklärend sind und so schön unterhaltend sind, dass die diese Message wirklich in den Raum tragen.
Vieles, was Sie eben als Bausünde bezeichnen, ist ja auch den steigenden Grundstückspreisen und Baukosten zu schulden. Also zum Beispiel, dass viele Häuser so groß wirken auf den relativ kleinen Grundstücken oder dass das Grundstück so teuer war, dass es dann für einen guten Architekten und hochwertige Baumaterialien einfach nicht mehr reicht, das Geld.
Ich bin trotzdem fest davon überzeugt, dass es auch andere Lösungen geben müsste. Die hat es auch historisch gegeben, wenn Sie sich die 20er-Jahre-Architektur angucken, die 50er-Jahre-Architektur. Es hat so guten Siedlungsbau in Deutschland gegeben, der von Star-Architekten entwickelt
wurde.
Bruno Taut, bestes Beispiel hier in Berlin. Hugo Hering und Salvisberg. Wir haben fantastische Siedlungsbauten, wir haben fantastische Experimente, auch im Einfamilienhausbau. Das gibt es alles nicht mehr. Die wirklich erschütternde Bilanz nach fast 21 Jahren Bausündensammeltätigkeit, die ich ziehen musste, war, dass ich keine gute Architektur finde in den Siedlungen durch Zufall. Ich bin ja immer zufällig unterwegs. Alles, was ich finde, finde ich zufällig. Ich kann das nicht wirklich planen. Ich finde dabei Bausünden in Anführungszeichen, aber keine gute Architektur. Ich habe inzwischen mit den Abrisskalendern und mit den Büchern um die 1200 Bausünden publiziert. Ich bin gerade dabei, den vierten Abrisskalender zusammenzustellen mit 365 architektonischen Bausünden und Katastrophen. Ich könnte aber kein Buch über gute Architektur, die mir zufällig vor die Füße gefallen ist, zusammenstellen. Ich habe vielleicht 15 Gebäude in der Zeit gefunden.
Woran liegt das?
Ja, das ist dieser Eigenheimbau speziell. Das ist eine Gattung, eine Architekturgattung, die sich die Architektinnen und Architekten komplett aus der Hand haben nehmen lassen. Ich könnte natürlich in die Hochglanzzeitschriften gucken. Es gibt ja gute Architektur, die ist in den Hochglanzzeitschriften abgebildet. Aber diese Zeitschriften bilden nicht die Realität ab. Die Realität ist eine andere. Das ist die, die ich einfange.
Und das liegt daran, dass junge Architekten sich gar nicht auf diesen Markt einlassen?
Ich würde mir sehr wünschen, dass Modelle entwickelt werden, mit denen gerade ganz, ganz junge Architektinnen und Architekten zum Bauen kommen. Also ich habe 12 Jahre an der Universität der Künste Berlin im Studiengang Architektur gearbeitet. Ich habe gesehen, dass jedes Jahr wirklich Mengen von unglaublich begabten Architektinnen und Architekten ausgestoßen werden. Aber sie gehen danach lange, lange Zeit erstmal ins Büro und dürfen lange Zeit nicht alleine bauen. Das ist zum Beispiel in den Niederlanden ganz anders. Wenn Sie in den Niederlanden eine Ausstellung beispielsweise sehen zu junger Architektur, sind die Architektinnen und Architekten 26. Wenn Sie in Deutschland eine Ausstellung sehen zu junger Architektur, sind die Architektinnen und Architekten 49. Das heißt, sie sind schon gebrochen, bevor sie anfangen können. Und es gibt wirklich gute Beispiele, zum Beispiel diese in Tirol, die Supermarktkette M-Preis. Die haben seit Jahren ein Programm, dass sie sich jede Supermarktfiliale von einem jungen Architekten aus Tirol gestalten lassen. Mhm. Also werden nicht so gut bezahlt, wie sie sollten, also nicht nach Tarif, aber sie kommen eben auch direkt von der Uni und sie würden auch im Büro natürlich erstmal kaum etwas verdienen.
Das heißt, die sehen nicht alle gleich aus wie die Aldi-Scheune hier und da, sondern individuell, ja?
Ja, die sind individuell und jedes ist ein Einzelstück und ist Baukunst. Und die Idee dahinter ist, dass die Bürgerinnen und Bürger in Tirol mit wirklicher Baukunst in Berührung kommen, wenn sie einkaufen gehen und nicht nur, wenn sie ins Museum gehen beispielsweise, sondern dass das mit dem Alltag verknüpft wird. Und da ist diese Supermarktkette in aller Munde und auch andere Supermarktketten haben nachziehen müssen.
Mein heutiger Gast, die Architekturhistorikerin Turit Fröbe, ist in Schloss Holte-Stukenbrock aufgewachsen. Ich musste gucken, wo das ist, circa 20 Kilometer außerhalb von Bielefeld. Ist das wirklich ein Schloss oder ein Dorf?
Da gibt es ein kleines Wasserschloss. Aber es ist eigentlich ein Dorf. Also es sind zwei Dörfer, die zusammengelegt wurden auf eine abenteuerliche Art und Weise. Ich behaupte immer, im Prinzip haben die Bausünden auch so ein bisschen in meiner Wiege gelegen.
Warum?
Diese Gemeinde ist baukulturell nicht gerade verwöhnt worden. Es ist Opfer der Gebietsreform geworden und man hat sich damals nicht einigen können, welchen Dorfkern man ausbauen würde, also ob Schloss Holte oder eher Stukenbrock. Und deswegen hat man sich entschieden, beide Ortskerne ausbluten zu lassen und hat auf die Mitte so eine Art künstliches Zentrum gesetzt, also mit Schulzentrum, Schwimmbad, Rathaus. Drumherum haben sich Supermärkte und so ein Gewerbegebiet angesiedelt. Also ja, es ist etwas abenteuerlich.
Und in was für einem Haus, was für einer Wohnung sind Sie da groß geworden?
Ich bin genau an dieser Straße zwischen diesen Ortskernen. Viel Verkehr groß geworden. Ja, so rückblickend sehe ich das. Das habe ich damals nicht so wahrgenommen. Ich habe da furchtbar gerne gelebt.
Und hatten Ihre Eltern dort ein Eigenheim oder später eins nach dem Umzug nach Niebüll in Nordfriesland?
Nein, wir sind keine Eigenheimbesitzer.
Also keine Eigenheimbausünde.
Nein.
Am eigenen Haus erlebt. Was haben denn Ihre Eltern beruflich gemacht?
Mein Vater hat einen sehr geschulten Blick für Architektur. Also er kommt eigentlich aus der Textilbranche, hat aber umgesattelt und dann lange als Wohnungseigentumsverwalter gearbeitet. Und er hat sich wirklich leidenschaftlich über Bausünden aufgeregt. Aber wirklich leidenschaftlich. Ich habe das Gefühl gehabt, er hat das gern gemacht. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass meine Mutter irgendwann mal als bei einem Besuch auf Föhr gesagt hat, warum zeigst du uns immer die hässlichen Sachen, anstatt uns die schönen Sachen zu zeigen? Das war richtig sauer dann.
Also, auf Föhr, ja? Da
ja, ja.
Auf der Insel.
Hm? Ja, insofern gab es da tatsächlich so eine gewisse familiäre Vorprägung.
Wie sind Sie denn darauf gekommen, Kunstgeschichte und Archäologie zu studieren? Also wie hat sich dieses Interesse herausgeschält?
Also dass es in den Kulturbereich gehen würde, das war sehr früh eigentlich schon klar. Da bin ich sehr stark auch durch meinen Kunstlehrer geprägt worden. Aber so die eigentliche, sehr zündende Moment war, das ist tatsächlich in der Abi-Klausur gewesen. Im Prüfkurs Kunst hatte ich die Erleuchtung. Da wusste ich, es wird die Kunstgeschichte, obwohl ich
Bei was für einem Thema?
Ich musste zwei Skulpturen, eine archaische und eine klassische Skulptur der alten Griechen miteinander vergleichen. Danach wusste ich, was ich machen wollte. Ich wusste damals noch gar nicht, dass man Archäologie, also klassische Archäologie, studieren konnte. Habe gedacht, okay, Kunstgeschichte. Und habe dann im ersten Semester in der Kunstgeschichte in Marburg festgestellt, es gibt sogar einen Studiengang klassische Archäologie. Und das war dann auch ja, über das ganze Studium eigentlich das Steckenpferd.
Und sind Sie da richtig graben gegangen?
Ich habe einmal eine Ausgrabung mitgemacht im Megalopolis.
Megalopolis, eine Ausgrabungsstätte auf dem Peloponnes in Griechenland.
Genau. Das war allerdings relativ hart. Das habe ich mir so hart nicht vorgestellt.
Ja, warum?
Ja, ich habe da bei, ich weiß nicht, gefühlt 90 Grad in der Sonne in einem Erdloch gesessen und habe Wände gerade gezogen mit dem Spachtel und hatte überall dieser Feinstaub und es waren Schlangen und ich hatte Bindehautentzündung auf beiden Augen. Das war anders, als ich es mir vorgestellt hatte.
Aber und dann eben doch kein Berufsziel, oder?
Doch, also ich wäre tatsächlich gerne klassische Archäologin geworden. Ich habe mich im Endeffekt nicht getraut, diesen Weg ganz konsequent zu gehen, weil ich Latein und Altgriechisch im Nebenfach hätte studieren müssen. Und dann, das war mir zu wackelig. Und dann bin ich Architekturhistorikerin geworden und hatte immer diesen antiken Rezeptionsschwerpunkt in den ersten Jahren drin.
Und sind dann aber nochmal umgeswitcht auf europäische Urbanistik.
Ich habe europäische Urbanistik studiert, weil mir die Bausünden dazwischen gekommen sind. Mich haben tatsächlich die Bausünden massiv aus dem Tritt gebracht. Und ich habe dann sehr lange, sehr stark mit meinem Beruf tatsächlich gehadert. Ich war schon sehr weit fortgeschritten mit der Doktorarbeit damals und habe die dann aber auf Eis gelegt. Ich habe den Zugang nicht mehr gefunden. Mir kam das plötzlich absurd vor, dass ich mir immer nur das Herausragende und Besondere angesehen habe, aber überhaupt keinen Blick für diese Alltagsarchitektur hatte. Und daraus ist dann der Entschluss gewachsen, nochmal Urbanistik zu studieren. Also da habe ich ein Masterstudium gemacht, um näher an diese Alltagsarchitektur zu kommen. Und das war rückblickend eine sehr gute Entscheidung. Und ich habe jahrelang meine Doktorarbeit unterbrochen und mit großer Pause 11 Jahre später dann erst zu Ende gebracht.
Mhm. Und dieses Fach Urbanistik, was ist das für ein Studium? Was hat Sie da besonders interessiert?
Ja, das war einer der ersten Masterstudiengänge, die damals eingerichtet wurden. Das war so ein Querschnitt.
An der Bauhaus-Uni, ne?
An der Bauhaus-Uni in Weimar, genau. Das war so ein Querschnitt aus Städtebau, Raumplanung, Soziologie und ja, Projektentwicklung im Prinzip. Und für mich war das damals ein unglaublich wertvolles Sprungbrett, um von der Kunstgeschichte, also aus dieser reinen Theorie, an die Schnittstelle zur Praxis zu kommen. Weil ich ja mein ganzes Denken ja ganz anders aufgebaut war eigentlich. Und das hat mir ganz, ganz neue Möglichkeiten eröffnet damals.
Turit Fröbe, haben wir schon gehört, ist nicht nur Architekturhistorikerin, kann also an Gebäuden und Stadtplanung ablesen, was für eine Geschichte die hinter sich haben. Sie ist auch Urbanistin und ihr ist die Vermittlung von Baukultur sehr wichtig. Die steht im Zentrum ihres Projekts, die Stadtdenkerei. Was machen Sie da?
Ja, mit meiner Stadtdenkerei werte ich ganze Städte auf, ohne dass ich einen Stein verändere. Ich setze an der Wahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger an. Wenn wir ein Stadtdenkerprojekt haben, dann läuft das in der Regel eine Woche. Dann komme ich mit einem großen Team in die Stadt. Wir arbeiten rund um die Uhr, quartieren uns in einem leerstehenden Ladengeschäft in der Stadt ein. Wir waren jetzt gerade im September, war ich mit einer 10-köpfigen Gruppe in Frieden im westlichen Münsterland. Und die Grundidee ist, dass wir die Bürgerinnen und Bürger entdecken lassen, was sie im Alltag übersehen, was sie für nicht betrachtenswert halten, was ihnen selbstverständlich ist.
Wie machen Sie das, wenn ich jetzt mit Ihnen einen Spaziergang durch mein Viertel mache? Worauf lenken Sie da meinen Blick?
Ich habe ein ganz gutes Gefühl dafür, was alles übersehen wird. Und das ist fast alles. Und ich setze sehr, sehr gerne an der Alltagsumgebung an, weil ich weiß, dass da die Überraschungseffekte am größten sind. Also nirgendwo ist man so blind wie in der eigenen Alltagsumgebung. Man hat zwar immer das Gefühl, dass man jeden Stein kennt oder man sagt ja auch, ich kenne ja alles wie meine Westentasche. Aber wenn man konkret nachfragt, ist fast nichts bekannt.
Können Sie es noch konkreter machen am Beispiel Ihrer Straße, wo Sie wohnen? Was sehen Sie da, was Ihre Nachbarn nicht sehen, wenn Sie die Straße lang gehen?
Ich kann das ganz konkret machen. Ich spiele regelmäßig das Spiel, das zum Beispiel auch Charles Dickens als Flaneur immer wieder gespielt hat. Ich gehe regelmäßig vor die Tür und tue so, als würde ich das, was ich sehe, zum allerersten Mal sehen. Und das spiele ich jeden Tag und das spiele ich seit vielen, vielen Jahren und ich entdecke jedes Mal was Neues, weil unsere Wahrnehmung mit Stadt eigentlich überfordert ist.
Was entdecken Sie?
Kleinigkeiten, manchmal auch große Sachen, die man übersieht. Manchmal sind es Ornamente, manchmal sind es richtig Gebäude, die man jahrelang übersehen hat, ganze Fassaden. Eine meiner Lieblingsstrategien ist zum Beispiel die Alltagswegmethode. Da lassen wir uns aus dem Gedächtnis von Bürgerinnen und Bürgern Alltagswege beschreiben, die sie jeden Tag gehen. Wir fragen ganz, ganz penetrant, ganz genau nach, jedes Detail.
Was fragen Sie?
Wir fragen so lange, was Sie vor Ihrem inneren Auge sehen, bis wir uns das genau vorstellen können. Wir sehen natürlich vor unserem inneren Auge dann was ganz anderes, aber wir laufen diesen Weg später ab, dokumentieren alles, fotografieren alles, was uns gesagt wurde. Also wir schreiben die ganze Zeit mit und zeigen dann, treffen uns dann auch mit diesem Menschen wieder, der uns diesen Alltagsweg gegeben hat und gehen den am Computer ab. Das ist ganz interessant. Das ist ein unheimlicher Lerneffekt, auch für die Leute, weil sie dann ganz klar sehen, was sie eben übersehen. Und es ist sehr unterschiedlich, was die Menschen sehen.
Und wer kommt da hin zu so einem Angebot? Also wie bilden sich solche Gruppen, solche Workshops?
Also eigentlich holen wir die Leute auch ab. Wir warten nicht unbedingt darauf, dass sie zu uns kommen, sondern wir gehen auch zu ihnen. Wir erreichen eigentlich auch viele, viele Menschen, die sich normalerweise nicht an solchen Prozessen beteiligen würden.
Wie denn?
Unser erster Zugang ist immer über die Lieblingsorte. Wir arbeiten immer mit einer großen Karte, auf der wir uns Lieblingsorte markieren lassen von den Bürgerinnen und Bürgern. Und darüber kommen wir in der Regel ins Gespräch. Also die markieren uns den Punkt und wenn sie Zeit haben, steht eigentlich ein Gespräch und dann können wir sie schon in den Prozesse einbeziehen. Das ist, ist eine sehr, 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 sehr gute Strategie, um ins Gespräch zu kommen.
Aber mir ist noch nicht klar, wie so ein Workshop zustande kommt. Wer bucht sie?
Uns buchen Städte. Es sind Angebote, die wir den Städten machen. Wir sprechen diese ganze Bürgerschaft im Prinzip an und machen für eine Woche die Stadt zum Selbstgespräch.
Auch spezielle Angebote für Kinder und Jugendliche haben Sie, glaube ich, entwickelt.
Sowieso.
Sind die so ähnlich oder anders?
Die baukulturelle Bildung ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich arbeite tatsächlich gerade auch an einem Forschungsprojekt, in dem es darum geht, herauszukriegen, wie die baukulturelle Bildung im deutschen Schulsystem angelegt ist. Also dieses Thema Schule, Kinder, Jugendliche ist mir sehr, sehr wichtig. Deshalb ist es selbstverständlich für mich, dass wir in diesen Kontexten immer auch mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Und ja, da haben wir Strategien entwickelt, mit Kindern ins Gespräch zu kommen, die ohne dass wir Wissen vermitteln müssen, sondern wir setzen immer an dem impliziten Wissen an, das alle Kinder und Jugendlichen sowieso schon mitbringen über Architektur, ohne dass es ihnen so richtig bewusst ist, und kommen mit ihm ins Nachdenken, ins Philosophieren, ins Gespräch über Architektur.
Im Moment klagen ja viele darüber, also das ist natürlich doppelt jetzt nochmal Corona geschuldet, dass an den Schulen zum Teil weder Musik noch Kunstunterricht stattfindet. Ja, kommen Sie und fordern, Baukultur sollte an den Schulen gelehrt werden. Gibt es dafür Beispiele in Europa?
Es gibt so sehr konkrete Beispiele. Erstens ist es in allen Lehrplänen drin. Mhm. Und zwar sehr, sehr massiv sogar. Baukulturelle Themen sind richtig, richtig gut verankert in unseren Lehrplänen, in allen Bundesländern. Und
in welchem Fach?
Kunst. Also nicht nur. Sie sind auch in Erdkunde, in Geografie, im Grundschulbereich, hauptsächlich im Bereich Sachkunde angesiedelt. Also die Lehrpläne sind voll und es ließen sich Brücken in alle Fächer schlagen eigentlich. An den Schulen kommt aber lange nicht so viel baukulturelle Bildung an, wie nötig wäre. Schon an den Universitäten in der Lehrkräfteausbildung ist sie nicht gut genug verankert. Also insofern erübrigt sich jetzt die Frage. Ich möchte ja nichts fordern, nichts extra fordern. Ich fordere eigentlich nur, dass das, was schon vorgesehen ist, dass das auch gemacht wird.
Und sind Sie sicher, dass die Architektur durch mehr baukulturelles Wissen tatsächlich besser werden würde? Und was hieße dann besser?
Ich halte das für einen ganz, ganz, ganz wesentlichen Schlüssel. Es geht um eine qualitativ hochwertigere Architektur. Und solange der gesamten Gesellschaft im Prinzip das Wissen darüber fehlt, woran man gute Architektur erkennen kann oder was sie ausmacht oder im Bewusstsein. Es fehlt einfach, sagen wir so, es braucht erstmal gar kein Wissen, sondern es braucht ein Bewusstsein. Wir sind ja alle baukulturelle Wesen, hat ein Architekturtheoretiker es genannt. Wir bewegen uns rund um die Uhr im architektonischen Raum oder in Architektur. Und für nichts sind wir so blind wie für Architektur. Ein wesentliches Ziel der baukulturellen Bildung ist erstmal so eine grundsätzliche Sensibilisierung hinzubekommen und langfristig auch Strategien zu entwickeln, damit sich Bürgerinnen und Bürger in ihrem Lebensumfeld in Prozessen beteiligen können, dass sie mitsprechen können. Also das ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt meiner Arbeit als Stadtdenkerin. Wir versuchen, den Leuten klarzumachen, dass sie sich beteiligen könnten, dass sie sehr viel über ihre Stadt wissen, viel mehr als die Planer und Planerinnen, die von außen kommen. Sie sind die eigentlichen Expertinnen und Experten für ihre Stadtteile. Und sie sollten sich einbringen. Und das ist für die meisten Menschen total abwegig und absurd. Aber wir zeigen ihnen eigentlich, dass sie das können und dass es das wert ist. Und das ist so ein ganz, ganz grundsätzlich wichtiges Anliegen.
Turit Fröbe, in was für einem Haus leben Sie eigentlich selbst?
Ich lebe in einer ehemaligen Bausünde.
Nämlich?
In einer wunderschönen Gründerzeitarchitektur. Aber diese Gründerzeitarchitekturen, das sind ja die verhasstesten Bausünden überhaupt gewesen. Die gesamte Moderne von den 10er, 20er bis in die 70er Jahre ist eine einzige Gegenreaktion gegen diese Bausünden der Gründerzeit. Und erst vor 30 Jahren etwa sind sie wieder in unser Bewusstsein gekommen und werden inzwischen heiß geliebt und geschätzt. Also es ist eine ehemalige Bausünde.
Große Berliner Altbauwohnungen.
Ja, und das zeigt aber auch, dass diese Bausünden, also gerade diese Bausünden, die einfach nur aus der Mode gekommen sind, dass sie es verdienen, dass man ihnen Zeit gibt. Weil vieles, was verhasst ist, vielleicht gerade im Moment, hat auch das Potenzial, wieder heiß geliebt zu werden später.
Und was ist das Potenzial dieser Wohnungen, die ja in den Großstädten wahnsinnig begehrt sind und für die man inzwischen Höchstpreise zahlt?
Ja, die sind natürlich unheimlich flexibel. Also die lassen sich allen Wohnwünschen im Prinzip anpassen. Also da können Familien drin wohnen, aber auch Wohngemeinschaften und sie lassen sich auf alle Bedürfnisse zuschneiden im Prinzip.
Und haben Sie eine Alternative, einen anderen Traum vom, wie ich gerne wohnen möchte, würde, wenn ich denn könnte?
Na, dann würde ich entweder Sana oder Peter Zumthor engagieren, wenn ich es mir leisten könnte.
Also Star-Architekten.
Sana wahrscheinlich.
Turit Fröbe, ich glaube, ich habe beim nächsten Spaziergang durch eine Eigenheimsiedlung auf jeden Fall, aber vielleicht auch in meinem Viertel einen anderen Blick auf die Dächer, Fassaden, die Vorgärten, Zäune und Garagen. Und es könnte passieren, dass ich dann auch heimlich fotografiere. Ihnen herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und noch der Hinweis, dass die Bücher von Turit Fröbe im Dumont Verlag erschienen sind.